Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. am Mikrofon. Über das glamouröse Leben von Zelda und F. Scott Fitzgerald geht es in dieser Sendung und um die bemerkenswerte Berufsbiografie von Rita Mayburg, der ersten Linienflugkapitänin der Welt. Zu Beginn jedoch ein Blick in den Literaturbetrieb. Bereits zum zweiten Mal in Folge muss die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr ausfallen. Ihren Preis in der Kategorie Belletristik, Übersetzung und Sachbuch gibt's aber trotzdem.
Dass man den vielen, die vom Schreiben leben, die Romane, Gedichte schreiben, die übersetzen, die Sachbücher verfassen, dass man denen sagt, ihr seid jetzt nicht allein und irgendetwas Beiläufiges, was wir nur als Luxus in guten Zeiten wahrnehmen, sondern dass man sagt, der Preis nimmt sich selber so wichtig und ernst, dass er gerade in dieser Zeit auch vergeben wird.
So formuliert es Jens Biski. Er ist Vorsitzender der Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse und die gab heute Vormittag ihre Nominierungen bekannt. Über die 5 Titel der Kategorie Belletristik habe ich mit meiner Kollegin Wiebke Poromka gesprochen. Und um gleich ein paar der gewichtigsten Namen vorwegzunennen, der Popliterat Christian Kracht mit seinem aktuellen Roman Eurotrash, das ehemalige Fräuleinwunder Judith Herrmann mit Daheim und die österreichische Dichterin Friederike Mayröcker mit ihrem, wie sie sagt, letzten Buch, Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete. Man hört es schon, die Jury setzt in ihrer Auswahl eher auf etablierte als auf neue Stimmen. Meine erste Frage deshalb, Wiebke Poromka, ist für Sie eine Überraschung dabei?
Ja, ich würde jetzt gern Ja antworten, weil das Überraschende, das ist ja immer das Spannende an solchen Listen und auch das Streitbare. Diese Liste aber birgt jedenfalls in der Belletristik solche Überraschungen nicht. Gut, man könnte jetzt sagen, allenfalls die Nominierung von Iris Hanika mit Echos Kammern ist eine gewisse Überraschung, ein im besten Sinne schräger New York- und Liebesroman. Überraschend ist daran aber in erster Linie, dass es sich um einen Titel handelt, der im Jahr 2020 im Juni erschienen ist, also um ein Buch, das bei der Preisverleihung dann gut ein Jahr alt sein wird. Aber selbstverständlich ist auch Hanika, auch wenn sie nicht im Fokus einer ganz, ganz breiten Öffentlichkeit steht, seit vielen Jahren, Jahrzehnten eine wichtige und geschätzte Stimme in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
Ja, und die 5. nominierte Helga Schubert hat letztes Jahr den Bachmann-Preis gewonnen. Jetzt ist sie nominiert mit ihrem Roman Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten. Auch nicht besonders überraschend, vielleicht aber eine Autorin, deren Werk noch mehr Beachtung finden muss?
Ja, es ist in dem Falle, glaube ich, eher eine Würdigung einer Schriftstellerin, die lange Zeit nicht veröffentlicht hat, die sich aus der literarischen Öffentlichkeit zurückgezogen hat und die nun angeregt durch den Bachmann-Preis wieder ins Schreiben gekommen ist. Und was sie macht, sind ja im Grunde poetische Rückblicke auf ihre Kindheit, auf das zeitlebensschwierige Verhältnis mit ihrer Mutter, auf die Nachkriegszeit, auf das Leben in der DDR. Das hat aber auch eigentlich einen resümeehaften Charakter. Helga Schubert ist 81 geworden im Januar. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass da nicht mehr ein ganz großes Werk folgen wird, sondern dieses Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten, ist, glaube ich, eher eine Art Abschluss.
Vielleicht wie bei Friederike Mayröcker. Nun ist so eine Auswahl aus 5 Titeln aus insgesamt 389 deutschsprachigen Neuerscheinungen, so viel sollen es gewesen sein, immer auch eine programmatische Entscheidung. Können Sie die hier erkennen in dieser Zusammenstellung?
Das ist ja immer die Frage, ob wirklich eine programmatische Entscheidung hinter so einer Liste steht oder ob man sie nachträglich hineinliest, hineindeutet. Was man mit Blick auf diese Liste sagen kann, wäre in diesem Sinne aber, dass sie kein Programm hat, also jedenfalls kein politisches, auch keines, was auf Diversität schaut oder auf Aktualität von Diskursen, die sich ja in diesem Frühjahr in sehr, sehr vielen Romanen niedergeschlagen haben. Sie haben es eben in der Anmoderation schon gesagt, wir haben es mit etablierten Stimmen zu tun. Insofern eine recht konventionelle, man könnte sogar sagen, konservative Auswahl und auch eine, die nicht nur bei Helga Schubert, sondern auch eben bei Friederike Mayröcker im Grunde ein Lebenswerk mitdenkt oder mitwürdigt. Mayröcker, die ist ja 1924 geboren, also ihre Lebensspanne umfasst jetzt beinahe ein Jahrhundert. Seit 7 Jahrzehnten veröffentlicht sie, ist vielfach ausgezeichnet dafür. Und ja, das ist sozusagen vielleicht jetzt auch das letzte Mal, dass man sie würdigen kann. Sie haben auch schon gesagt, es ist ihr letztes Buch, das hat sie schon ein paar Mal angekündigt, aber wer weiß.
Überzeugt sie denn die literarische Qualität dieser 5 nominierten Titel?
Durchaus, ja, auf ganz eigene Weise. Wirklich interessant an dieser Liste finde ich das Nebeneinander von Judith Herrmann und Christian Kracht. Sie haben die beiden Schlagworte, mit denen die bedacht worden sind, in der Anmoderation schon gedacht. Die sind ja in den 90er Jahren mit ihren Debüts schlagartig bekannt geworden, zu so Stars der Literaturszene. Ich glaube auch viele, selbst wenn man die Bücher nicht kannte, Sommerhaus später oder Faserland, dann kannte man auf jeden Fall die Gesichter, die Fotos, weil AutorInnen-Inszenierung, das war ja was, was damals auch so ins Spiel kam. Und jetzt haben die zwei Romane geschrieben. Daheim heißt der von Judith Herrmann, Eurotrash, der von Christian Kracht, die im Grunde so einen Bogen schlagen und ein bisschen anknüpfen an diese Debüts. Jedenfalls lese ich das so. Also Eurotrash, so ein ganz gewitztes Spiel mit der Autofiktion, wo wir auf einen Erzähler treffen, der Christian Kracht heißt, der mal einen Roman geschrieben hat, der Faserland heißt. Interessanterweise aber auch ein extrem anrührendes Buch, finde ich, kann man in diesem Fall wirklich sagen, weil diese Figur Christian Kracht so einen Roadtrip unternimmt mit seiner alkoholkranken Mutter. Das habe ich sehr, sehr gern gelesen und vor allen Dingen freue ich mich, dass Judith Herrmann auf dieser Liste ist. Ihr Roman Daheim erzählt von einer Frau, die nach dem Auszug ihrer Tochter selbst sich von ihrem Mann trennt, eigentlich ohne Not, und in so ein Haus an der Nordsee zieht und so ihr Dasein neu justiert. Und wenn man sich nochmal erinnert an diesen Schwebezustand, in diesem Dazwischenzustand, in dem die Figuren in Sommerhaus später waren, ja, ist das auch so ein Bogen, der da geschlagen wird. Und Judith Herrmann ist ja eine Autorin, die wirklich in der Vergangenheit auch immer wieder, gerade von männlichen Kollegen, wirklich sehr, sehr schäbig und ungerecht behandelt und abgekanzelt worden ist in der Kritik. Insofern finde ich das richtig gut, dass sie hier unter diesen 5 Titeln ist.
Aber Sie haben es auch schon ein bisschen angedeutet. Es fehlt Ihrer Meinung nach etwas mit Blick auf die Frühjahrsprogramme?
Ja, es fehlt doch einiges. Und ich habe mich gerade über diesen Ton von Jens Biski doch gewundert, der ja sagt, die AutorInnen sollen wissen, dass sie nicht allein sind. Es fehlen aber gerade die jungen Stimmen, die es natürlich besonders schwer haben, gerade in dieser Pandemielage überhaupt Öffentlichkeit zu bekommen. Das finde ich ein bisschen seltsam, dass man den Scheinwerfer so ausschließlich auf bereits etablierte Autoren und Autorinnen richtet. Und was inhaltlich fehlt, das sind natürlich Romane, eben in denen Diversität verhandelt wird, in denen es um Identitätspolitik geht. Shader Basyar beispielsweise oder Sharon O'Toole. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen.
Das sagt meine Kollegin Wiebke Poromka über die Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Wer gewinnt, wissen wir am 28. Mai. Dann ist die Preisverleihung in der Kongresshalle Leipzig geplant. Ob mit Publikum oder nur per Livestream, ist laut Messe noch offen. Ihr Ruhm ist schon 100 Jahre alt und funkelt immer noch. Zelda und F. Scott Fitzgerald waren in den 1920er Jahren ein internationales Society-Paar. Schönheit, Talent und Erfolg befeuerten ihren Glamour, aber auch Alkohol, Affären und ein Abstieg in Krankheit und Vergessen am Ende ihrer kurzen Leben. Der Autor F. Scott Fitzgerald starb mit 44 Jahren an einem Herzinfarkt. Die Autorin, Malerin und Tänzerin Zelda Fitzgerald verbrachte die letzten Jahre ihres Lebens in Heilanstalten, wo sie mit 47 Jahren ums Leben kam. Der US-amerikanische Kritiker R. Clifton Spargo hat die Geschichte dieser Liebe nun vom Ende her erzählt. Beautiful Fools heißt sein Roman und Tanja Lieske hat ihn gelesen.
Im Jahr 1939 unternehmen Zelda und Scott Fitzgerald eine gemeinsame Urlaubsreise. Sie hat wirklich stattgefunden und führte nach Kuba. Dass es ihre letzte Reise sein würde, weiß die Nachwelt. Auch, dass sie unglücklich verlief. Danach trennte das Ehepaar sich nicht offiziell, würde sich aber nie wiedersehen. Trotzdem gibt es für die Dauer dieses Urlaubs Hoffnung.
Ich bin immer noch deine Zukunft, Zelda, sagte er. Und du bist immer noch die meine.
Zelda Fitzgerald ist die Künstlerin, die um ihre Freiheit ringt und um die Gunst ihres Mannes. Es liegt an ihm, ob sie in die Klinik zurückkehren muss. Scott Fitzgerald ist alkoholsüchtig und auf einem Nebengleis seines Ruhms angelangt. Er muss Geld verdienen, viel Geld, auch um für Zeldas Therapien zu bezahlen. Es gibt einiges, was man einander angetan hat. Es gibt alte und neue Affären. R. Clifton Spargo erzählt das in kleinen, wohlgesetzten Bemerkungen, die so viel verraten, wie sie verhüllen. Ebenso minutiös sind die dahinterliegenden emotionalen Bewegungen der Täuschung und der Enttäuschung.
Ich war früher verletzt darüber, nur die weniger wichtige von uns beiden zu sein. Aber das ist vorbei. Dieses Mal werde ich absolut selbstgenügsam sein, bis du dein Buch geschrieben hast. Scott lächelte sie nachsichtig an. Pragmatisch und visionär. Was für eine seltene glückliche Kombination bei einer Ehefrau.
Über weite Strecken ist Beautiful Fools ein Roman über eine Ehe in der Midlife-Crisis. Rückblicke auf das Glamour-Leben des Paares gibt es höchstens in Halbsätzen und Andeutungen. Aufgeladen wird diese Geschichte aber durch die veröffentlichten Liebesbriefe und Tagebucheinträge, das Vorwissen und die Parteinahme der Leser und Leserinnen, die längst in Lager zerfallen sind, wie bei Sylvia Plath und Ted Hughes. Hat sie ihn mit ihren vielen Eskapaden in den Alkohol getrieben? Hat er wirklich ihre Tänzerinnenkarriere verhindert? Das ist eine gängige Lesart seit der 1970 erschienenen Zelda-Biografie der amerikanischen Autorin Nancy Milford. Allein R. Clifton Spargo kümmert sich um all das wenig. Er ersetzt jegliche Parteinahme durch eine angenehme Lakonie, die auch auf seine Prosa abfärbt.
Diese Filmschauspielerin, mit der du eine Affäre hattest, wie hieß sie gleich? Lois Moran, die damals aussichtsreiche Ehezerstörerin, die wäre perfekt für die Rolle. Scott überging die Anspielung stillschweigend, verteidigte seine ehemalige Geliebte nicht, wie er das in früheren Jahren wohl getan hätte. Auch Zelda empfand keinen Stich mehr. Sein alter Seitensprung schmerzte sie nicht mehr.
Gleichfalls unaufgeregt erzählt wird die vibrierende politische Weltlage, namentlich die Furcht vor dem Anstieg des Faschismus in Europa und die in Kuba besonders präsente Erinnerung an den Spanienkrieg. Hier versagt R. Clifton Spargo es sich sogar, die Karte Ernest Hemingway zu zücken, der tatsächlich ein Weggefährte der Fitzgeralds war, der aber nur wenige Male beiläufig erwähnt wird.
Seine Gedanken schweiften ab zu Ernest. Denkbar, dass auch er sich hier in Havanna aufhielt, hier in diesem Hotel in den nächsten Minuten durch die Tür kommen würde.
Hemingway kommt nicht. Das ist eine von vielen klugen Erzählentscheidungen. Leider hat der Autor sich nicht gänzlich auf das leise Palando seiner Prosa verlassen. Er reichert an, er findet Nebenfiguren und Intrigen, in die das Ehepaar Fitzgerald verwickelt wird. Sogar eine zahnlose Wahrsagerin taucht auf, die verkündet, was wir alle wissen. Dieser Mann liebt mehr als eine Frau und er wird bald sterben. Solch kubanische Genremalerei leuchtet viel zu grell im emotionalen Zwielicht dieses Romans. Das hätte es nicht gebraucht, zu dem ein fantastisches Finale verbürgt ist. Am Ende gibt es nämlich einen symbolisch aufgeladenen Hahnenkampf. F. Scott Fitzgerald kehrt von dort lediert und kaum bei Bewusstsein zu Zelda zurück. Ihr gelingt es, ihn zurück nach Amerika zu bringen. Für kurze Zeit ist sie so stark und ebenbürtig wie einst. Der Erzähler gewährt einen letzten Blick auf zwei schlafende Liebende und erdenkt ihnen eine Zukunft, die nie eingetroffen ist.
Tanja Lieske über R. Clifton Spargos Roman Beautiful Fools, Zelda und F. Scott Fitzgerald, aus dem Amerikanischen übersetzt von Hedy Feilhauer und erschienen im Verlag Ebersbach und Simon. Die Politik diskutiert immer wieder über eine Frauenquote, jüngst etwa für die Vorstände börsennotierter Unternehmen. Viele andere Jobs, in denen Frauen mindestens genauso unterrepräsentiert sind, laufen aber weiterhin unter dem Radar. Das zeigt zum Beispiel ein Blick in die Flugbranche. In den Cockpits sind Frauen nach wie vor die Ausnahme. Der Anteil der Pilotinnen liegt weltweit bei gerade einmal 5%. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Frauen die verantwortungsvolle Aufgabe, Menschen sicher von A nach B zu fliegen, lange nicht zugetraut wurde. So jedenfalls legen es Recherchen der Drehbuchautorin Christine Drews nahe. Sie hat einen Roman geschrieben über die erste Linienflugkapitänin der Welt. Enne Seidel über Freiflug.
Rita Mayburg kann es nicht mehr hören. Seit sie als Jugendliche zum ersten Mal ein Segelflugzeug gesteuert hat, muss sie sich immer und immer wieder anhören, warum Frauen im Cockpit nichts verloren haben. Und jetzt hat sie es auch noch schwarz auf weiß. Die Lufthansa hat ihre Bewerbung abgelehnt und das nicht etwa mit fehlenden Qualifikationen begründet.
Sehr geehrte Frau Mayburg, vielen Dank für Ihr Schreiben vom 2. Mai 1974 und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Da weibliche Flugzeugführerinnen in unserer Gesellschaft aus grundsätzlichen Erwägungen nicht zum Einsatz kommen, müssen wir Ihre Bewerbung leider ablehnen.
Aus grundsätzlichen Erwägungen. Was damit in den 70er Jahren gemeint ist, wird im Roman schnell klar. Zum Beispiel, wenn sich ein konservativer Unternehmer am Kaffeetisch zu Rita Mayburgs Ambitionen äußert.
Was ist das für ein Immanzengeschwafel? Regte er sich auf. Natürlich ist das richtig, dass die Lufthansa sie keine Maschinen fliegen lässt. Ich würde mich jedenfalls nicht in ein Flugzeug setzen, das von so einem Fräulein gesteuert wird. Nachher hat sie Liebeskummer, heult rum und reißt alle in den Abgrund. Frauen denken anders als Männer. Das hat die Natur so vorgesehen. Und deshalb ist es auch ihre Aufgabe, für den Nachwuchs zu sorgen.
Rita Mayburg allerdings lässt sich von diesem konservativen Weltbild, das in den 70ern nach wie vor große Teile der westdeutschen Gesellschaft und auch das Rechtssystem prägt, nicht abschrecken. Sie ist überzeugt, dass die Absage der Lufthansa gegen das Grundgesetz verstößt, das ihr nach Artikel 3 Gleichberechtigung garantiert. Kurzerhand verklagt sie die Lufthansa und damit eines der prestigeträchtigsten Unternehmen der damaligen Bundesrepublik.
Nachdem ich ein paar Tage geheult habe, ist mein Kampfgeist erwacht. Aber ich bin nie weiter als bis zum Sekretariat durchgekommen. Sie stellen nun mal keine Frauen als Piloten ein. Punkt. Aber das will ich mir nicht gefallen lassen. Warum soll eine Frau nicht Pilotin werden? Das ist diskriminierend.
Der Roman beruht auf wahren Ereignissen. Der Prozess Rita Mayburg gegen die Lufthansa hat damals tatsächlich so stattgefunden. Autorin Christine Drews ist durch Zufall auf die Geschichte aufmerksam geworden. In einem Kölner Industriegebiet hatte sie eine Straße entdeckt, die nach der Pilotin benannt ist, und begann zu recherchieren. In der Tat eine großartige Romanvorlage, verrät dieser Prozess doch eine ganze Menge über den Zeitgeist der 70er. Schade nur, dass diese aufwendig recherchierte Geschichte im Buch nicht mehr Raum einnimmt. Die eigentliche Hauptfigur ist nicht Rita Mayburg, sondern ihre Anwältin Katharina Berner. Auch sie kämpft gegen das Patriarchat und behauptet sich als selbstständige Juristin in einer Männerwelt. Was umso schwerer ist, da sie sich nicht nur gegen Chefs und Kollegen, sondern auch gegen die eigene Familie durchsetzen muss. Ausgehend von ihren beiden Hauptfiguren entwirft Autorin Christine Drews ein breites Gesellschaftspanorama. Freiflug erzählt auch von Kriegstraumata und dem langen Schweigen über den Krieg in vielen Familien. Es geht um die Hippie-Bewegung und um die Zustände in den damaligen Psychiatrien. Manche Details sind interessant, andere eher banal und schon oft gehört. Hier und da hat der Roman fast etwas von einem Schulbuch, das penibel alle wichtigen Daten und Fakten zur Frauenrechtsbewegung unterbringt und deren Ideale so allgemeinverständlich vermittelt, dass auch der letzte Patriarch sie endlich kapiert.
Es stand nie zur Diskussion, die Kanzlei aufzugeben. Und sie war davon überzeugt, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Es war in ihren Augen wichtig, als Frau diesen Schritt zu wagen. Gleichberechtigung und Emanzipation waren nicht nur Themen für Gesetze und Gerichte, sondern mussten auch im Privaten immer wieder neu verhandelt werden.
Wer sich schon häufiger mit feministischen Themen befasst hat, findet Passagen wie diese womöglich redundant und allzu vorhersehbar. Dass Freiflug stellenweise recht plakativ und wenig subtil daherkommt, liegt sicherlich auch an der Sprache. Das Buch ist in klaren, einfachen Sätzen verfasst, gut verständlich, aber nicht sonderlich kunstvoll. Tatsächlich liest es sich manchmal wie das Drehbuch zu einem Fernsehzweiteiler, zumal auch die Love-Story inklusive Konflikt und Happy End im Buch nicht fehlt. Dass dieser Roman den Namen Rita Mayburg aus der Versenkung holt und ihren außergewöhnlichen Kampf um Gleichberechtigung bekannter macht, ist ohne Zweifel ein Verdienst. Ansonsten fällt Freiflug eher in die Kategorie Feminismusgeschichte für AnfängerInnen. Aber auch die hat natürlich Berechtigung.
Das sagt Enne Seidel über Christine Drews Roman Freiflug. Erschienen ist er im Dumont Buchverlag. Mit dem Infektionsschutzgesetz und der Frage, welche Maßnahmen aus wissenschaftlicher Sicht jetzt weiterhelfen, geht es gleich nach den Nachrichten weiter bei Forschung aktuell, dann mit Ralf Krauter am Mikrofon. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C.